die neuen KI-Möglichkeiten euphorisieren nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Börse. Die Aktienkurse steigen. Bieten sich noch Einstiegschancen oder baut sich bereits eine KI-Blase auf? Darüber will ich sprechen mit Börsenexperte Dirk Müller. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Dirk, schön, dass du Zeit hast.
Hey, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen.
Der S&P 500 hat seit seinem Tief im Oktober 2022 fast 20% gewonnen. Stehen wir vor einem neuen Bullenmarkt? Ein Gewinn von 20% gilt ja so ein bisschen als Kennzahl dafür.
Ja gut, entsprechend haben wir auch vorher verloren, ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Wir sind nach wie vor in dem Bärenmarkt, aber es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Bewegung, die wir hier sehen. Und das entspricht in etwa auch dem, was wir schon so ziemlich genau vor einem halben Jahr miteinander besprochen haben. Ich erinnere mich gut dran, da hatten wir uns über das Thema Erwartungen fürs kommende Jahr unterhalten. Und damals war die Meinung unisono bei den großen Häusern weltweit, ja, das Jahr 2023, im ersten Halbjahr wird es ganz schwierig, da werden die Kurse vermutlich unter Druck kommen, es werden die Gewinnrevisionen kommen, die Zinserhöhungen der Notenbanken und entsprechend wird das erste Halbjahr ganz schlecht und ganz schwach werden. So waren die Investoren dann auch aufgestellt. Aber im zweiten Halbjahr, da wird es dann ganz anders werden, da ist dann das Thema Rezession und dann wird die Notenbank ganz überrascht sein, wird ganz spontan dann auch die Zinsen senken und dann wird es dann von dem tiefen Niveau des ersten Halbjahres zu deutlichen Kursgewinnen fürs zweite Halbjahr kommen. Und ich erinnere mich, dass wir da gesprochen haben, ich habe gesagt, Achtung, wenn alle das Gleiche sagen, passiert in der Regel das Gegenteil. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das erste Halbjahr wesentlich besser läuft, weil die Gewinnrevisionen nicht so schlimm kommen, wie sie befürchtet sind. Die Latte hängt her schon sehr tief. Die Investoren sind alle nicht dabei. Und dann wird man sehen, warte mal, da kommt es gar nicht unter Druck. Und wenn es anfängt zu steigen, werden immer mehr in den Markt reingesaugt, müssen hinterher. Und das könnte zu einem Melt-up nach oben im ersten Halbjahr führen. Umgekehrt heißt das aber auch, dass im zweiten Halbjahr die Enttäuschung genauso groß sein kann, wie im Vorfeld, es eben nicht erwartet war, nämlich dass die Notenbank die Zinsen nicht senkt, sondern länger auf höherem Niveau lässt oder sogar weiter anzieht, als man das erwartet hat und entsprechend dann eine Fallhöhe erreicht wurde, die durchaus für Bewegung sorgen könnte. Also es könnte sein, dass das Gesamtjahr 2023 genau invers zu den Erwartungen des Jahreswechsels läuft und zumindest per erstes Halbjahr ist genau das passiert. Jetzt schauen wir mal, was das zweite Halbjahr bringt. Wir könnten mit Sicherheit eine Stunde Dialog führen, warum es gute Gründe gibt, warum das immer weiter nach oben geht. Und die nächste Stunde reden wir, warum es gute Gründe gibt, warum das wieder nach unten geht. Also es bleibt einfach spannend und wir wissen es beide nicht.
Das heißt, wenn wir bei der Einteilung Bullenmarkt und Bärenmarkt bleiben, ist das ein neuer Bullenmarkt oder nur eine Aufwärtsbewegung in einem prinzipiellen Bärenmarkt?
Ich sehe hier keinen Bullenmarkt und du darfst auch eins nicht vergessen, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir sehen, in der, man kann es sagen, von einem halben Dutzend Aktien getragen wird. Das sind die AI-Titel, auch die großen Namen Microsoft, Apple und Meta etc., die hier die Märkte treiben. Die sind jetzt für etwa 80% der Aufwärtsbewegung des S&P 500 zuständig. Und wenn man die mal rausrechnet, wenn man nur diese Handvoll großen Unternehmen rausrechnen und es sind 500 Titel ja im S&P vorhanden. Der Rest, tja, da bleibt nicht viel übrig, dann haben wir überhaupt keine Aufwärtsbewegung, dann haben wir etwa einen Flatliner, also da ist gar nicht viel passiert. Das heißt, es sind eine Handvoll Unternehmen, die diesen Markt hier hochgerissen haben. Da ist keine Breite im Markt, keine breite Aufwärtsbewegung und das ist extrem gefährlich, denn an dem Moment, wo die Luft aus diesen Unternehmen herausgelassen wird, kommt natürlich auch der Gesamtmarkt massiv unter Druck. Interessanterweise, wenn man diese Handvoll großen Unternehmen, die auch inzwischen wieder viel zu hoch bewertet sind bei aller Begeisterung für AI, aber die jetzt wieder zu hoch bewertet sind. Als wir im Herbst letzten Jahres gesprochen haben, habe ich gesagt, Achtung, jetzt sind die günstig, da ist richtig langsam werden, fangen an, die an Spaß zu machen, Meta und Co. Haben gesagt, jetzt könnte man da einsteigen. Das ist jetzt wieder nicht mehr der Fall, jetzt sind sie wieder zu teuer. Und der Gesamtmarkt an sich, der S&P beispielsweise, wenn man das KGV ansieht, ist überhaupt nicht überteuert derzeit, ist auf einem vernünftigen Niveau, weil die Masse der Aktien deutlich unter Druck kamen letztes Jahr und sich nicht erholt haben. Es sind, wie gesagt, nur wenige große, die den Markt ziehen. Und da wir immer nur auf die Indizes schauen, denken wir, oh, Riesenbullenmarkt. Nee, das ist nur ein Bullenmarkt für ein paar Unternehmen, die aber eben die große Gewichtung im Index haben.
Genau, das ist ja das Auffällige. Es ist ein sehr enger Markt. Auf was deutet so ein enger Markt hin?
Das deutet darauf hin, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten der realen Wirtschaft haben und diese Schwierigkeiten werden permanent größer. Je länger die hohen Zinsen anhalten, umso mehr kommt die Masse der Unternehmen in Schwierigkeiten. Die realen, also die echte Wirtschaft, was physische Dinge angeht, ob das Immobilien sind oder Einzelhandel etc., alles was reale alte Welt ist, kommt immer mehr in Schwierigkeiten. Klar, die Hightech-Unternehmen interessiert es relativ wenig und die treiben die Märkte nach oben. Also wir müssen im Moment genau schauen, wir haben einen zweigeteilten Markt. Wo investierst du denn da? Ne? Gehst du noch in die großen, jetzt schon gehypten Titel rein, die den Markt bisher möglicherweise auch in Zukunft ziehen? Oder wie sieht es mit den anderen aus? Also wir haben eine richtig gefährliche Situation für die reale Wirtschaft. Durch die hohen Zinsen wird die auch immer riskanter, auch für die Bankenwelt. Und auf der anderen Seite haben wir die Verzerrung der Märkte durch eine Handvoll großer Unternehmen, an denen das alles vorbeirauscht und die das Gefühl geben, dass die ganze Wirtschaft ja toll dastehen würde. Nein, tut sie nicht. Nur für diese Unternehmen tut es das. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, weil da kommen wir wirklich in etwas, wie wir es aus alten Science-Fiction-Filmen kennen, wo am Ende die Staaten an Bedeutung verlieren und eine Handvoll Unternehmen faktisch die Welt beherrschen. Und an dem Punkt sind wir ganz nah dran. Wenn wir dann noch über die Macht der künstlichen Intelligenz reden und wer über diese Macht verfügt, nämlich wenige Konzerne, dann kommen wir da schon ganz nahe an ganz gefährliche Situationen hin, dass wir uns gar nicht mehr um die große Wirtschaft kümmern müssen, die geht den Bach runter, aber ein paar Konzerne überstrahlen alles und haben sehr viel Macht.
Du sprachst die hohen Bewertungen an. Sehen wir gerade den Beginn einer KI-Blase?
Ja, definitiv. Die haben wir schon. Die Frage ist nur, kann die noch größer werden? Nun ja, das kann sie natürlich, gar keine Frage. Die kann auch deutlich extremer werden. Also es können immer mehr Leute in diese Unternehmen reingesaugt werden, weil die Story ist ja, die stimmt ja, AI wird die Welt verändern. Gut, schlecht, da können wir lange drüber diskutieren. Das Internet war genauso eine Nummer in den Ende der 90er Jahre und jeder sagte, ja, das Internet wird die Welt verändern, deshalb müssen wir alles Geld da reinpumpen. Die Märkte explodierten nach oben. Es war richtig, das Internet hat die Welt verändert und trotzdem kam es dann im Jahr 2000 zum Abschlachten genau dieser Internetwerte, dem Platzen der Dotcom-Blase. Das heißt, die Frage, ob der neue Trend ein langanhaltender und starker, weltverändernder Trend wird, stellt sich gar nicht. Ja, das wird er sein. Die Frage ist trotzdem auch das. Auch da kann man trotzdem Unternehmen überbewerten. Und einfach ausgerechnet, reine Börsenmathematik, schauen wir uns eine Nvidia an, die ja als das Hauptthema bei AI gilt, weil an deren Chips kommst du nicht vorbei. Die werden auch künftig Riesenwachstumsraten haben, die werden auch künftig einen Riesengewinn einfahren. Das wissen wir, das haben wir auch schon eingerechnet. Und wenn wir das zusammennehmen, dann komme ich auf eine freie Cashflow-Rendite. Das ist das, was für mich als Anleger am Ende interessiert. Gar nicht mal so der Gewinn pro Aktie, sondern der freie Cashflow. Das ist das, was bei mir hängen bleibt. Von etwa 2,2-2,3% im Schnitt auf die nächsten 5 Jahre. Das ist nicht viel. Wenn ich mir überlege, dass ich bei einer 5-jährigen amerikanischen Staatsanleihe momentan 4% bekomme und ich habe bei einer Aktie immer noch auch das Kursrisiko. Also deswegen als Investor, der neutral und nicht emotionsgetrieben denken sollte, der sagt sich, warum zum Teufel soll ich eine Nvidia mit 2,2-2,3% Unternehmensverzinsung kaufen, wenn ich 4% sicher bei einer amerikanischen Staatsanleihe bekomme? Und nochmal, das Wachstum ist da bereits reingerechnet. Deswegen auch das beste Unternehmen kann man zu teuer erwerben. Deshalb immer zur richtigen Zeit. Vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gab es diese Unternehmen zum Spottpreis nachgeworfen. Da wollte es keiner haben. Und jetzt ist das gleiche Unternehmen zum 3-4-fachen Preis. Damals gab es eine Nvidia für, ich glaube, 120 Dollar. Jetzt sind wir bei 400. Also das innerhalb von kürzester Zeit. Da wollte es keiner haben. Jetzt bei 400 will wieder jeder draufspringen. Da sieht man schon, irgendwas passt da nicht. Kann es trotzdem noch teurer werden? Ja, natürlich kann es teurer werden. Eine Blase weißt du nie, wie weit die noch hochgeht, aber es wird auch das sich wieder beruhigen und es wird auch da wieder günstigere Kurse geben und dann werden wir auch wieder sagen, jetzt sollte man kaufen und man wird es wieder nicht tun.
Und keiner macht's, genau. Stehen wir bei der KI vor einem klassischen Hype-Cycle, den du ja schon mehrfach beschrieben hast? Also erst tut sich lange nichts, dann schießen die Erwartungen hoch, dann kommt das Tal der Tränen, bevor ein nachhaltiger Aufschwung einsetzt?
Absolut. Das ist etwas, was wir in allen Technologien der letzten Jahrzehnte gesehen haben. Das ist ein völlig normaler Ablauf. Am Anfang interessiert sich keine Sau dafür, außer ein paar Experten. Dann nach einigen Jahren merkt man, okay, das Produkt ist tatsächlich was für den Markt, das funktioniert. Es kommen immer mehr Investoren rein und es findet so langsam seinen Weg dann in von den hinteren Seiten der Expertenzeitungen auf die Titelseiten der Zeitung für die Masse. Und dann plötzlich rennen alle hinterher, dann finden es alle ein total geiles Thema, das die Welt verändert, jeder kauft. Ohne das Unternehmen wirklich beurteilen zu können. Immer mehr Unternehmen kriegen das mit, oh, da ist was Spannendes, auch kleine Butzen wollen ihren Kuchen, ihren Teil des Kuchens haben. Immer mehr Unternehmen strömen da rein, wollen davon was abhaben und dadurch kommt eine ganz, ganz große Zahl an Jägern, die bekanntlich des Hasen tot sind, denn der Markt ist noch gar nicht so reif. Nur wenig reifer Markt ist da. ChatGPT macht noch viel zu viele Fehler, als es flächendeckend auszurollen. In der Konsequenz werden wir da einfach zu viele Unternehmen haben, die von dem Kuchen was abhaben wollen. Der Kuchen ist gar nicht so groß jetzt noch, wie man das sich erwartet. In der Konsequenz werden da auch wieder viele pleite gehen. Es wird den Gesamt die Gewinne reduzieren in diesem Segment. Man wird enttäuscht sein, dass es doch nicht so steil nach oben geht mit den Gewinnen. Und da wird es dann ein Auswaschen geben. Und erst in der Folge, wenn das durch ist und der Markt wesentlich breiter und wirklich ein reales Geschäftsfeld geworden ist, das in der Breite ausgerollt werden kann, wenn wir alle ChatGPT bzw. künstliche Intelligenz auf den Handys haben, dann wird es erst in der Breite die Gewinne bringen. Und dazwischen gibt es eben diesen Hype und danach den Einbruch und dann kommt eigentlich erst das große Geld verdienen. Das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten in allen Technologien von der Windkraft über Solartechnik bis hin zum Internet gesehen haben. Das sind übliche Zyklen in der Wirtschaft und im Wirtschaften von uns Menschen.
Auffällig ist ja beim KI-Boom, dass keine Newcomer den Markt aufrollen, wie es etwa bei Social Media der Fall war. Es sind ja eher etablierte Konzerne wie Meta oder Alphabet.
Das ist richtig. Und das sehen wir auch hier, auch bei den Chips ist es Nvidia, der große Player. Also es sind tatsächlich die Großen, die dabei sind. Aber auch hier muss man sagen, Achtung, auch die verrennen sich und müssen dann mit Milliardenschäden Projekte wieder einstampfen, weil sie doch das Geschäft überschätzt haben. Wir denken an Google mit seinen Google Glasses zurück. Die haben es zum dritten Mal im Frühjahr diesen Jahres, zum dritten Mal ihr Google Glass Projekt eingestampft, weil der Markt schlichtweg noch nicht reif dafür war. Ja, jetzt kommt Apple mit seiner Brille. Also dann sehen wir den Wettlauf zwischen den großen Playern. Jeder findet, glaubt, die bessere KI entwickeln zu können. Und dann schmeißt man es schnell auf den Markt, stellt fest, dass noch viel zu viele Kinderkrankheiten hat, dass es so doch noch nicht geht. Also das heißt, auch die Großen sind nicht fehlerfrei und müssen Fehler teuer bezahlen. Und dieser Markt wird sich erst noch zurechtrückeln müssen. Klar, AI wird die Welt verändern, zum Positiven wie zum Negativen. Das wird ganz, ganz große Facetten in beider Seiten haben. Aber es ist ein holpriger Markt. Der ist nicht einfach steil, singulär nach oben, alles steigt nur noch, sondern es wird genauso auch die Rückschläge zu den enttäuschten, übertriebenen Erwartungen irgendwann geben. Und das ist eine vollkommen normale Geschichte.
Du hattest Anleihen angesprochen. Sind die für dich ein Thema oder sagst du eher Finger weg?
Für mich sind sie grundsätzlich kein Thema, weil ich gerne Sachwerte haben will. Aber die breite Masse der weltweiten Investoren ist eben und muss auch in beiden Bereichen investiert sein. Und die ganzen Nebenprodukte, ob Immobilien oder Edelmetall oder sonst was, ist für die Spielzeug, das ist für die nicht wirklich interessant. Die großen Gelder der Welt entscheiden sich zwischen Aktien und Anleihen und schichten zwischen beidem hin und her, je nachdem, wo gerade das Chance-Risikoprofil besser ist. Und deshalb achte ich da natürlich sehr drauf. Ich selbst kaufe mir keine Anleihen, ich habe gerne Sachwerte und nicht irgendwas, was mir dann auf dem Papier irgendwann plötzlich doch wertlos wird. Deswegen bin ich mit Sachwerten sehr glücklich, aber ich muss trotzdem als Investor immer gucken, was machen denn die großen Geldströme und die orientieren sich eben genau an solchen Relationen zwischen Anleihen und Aktien.
Siehst du denn bei Aktien den einen oder anderen Wert, der spannend ist, aber noch nicht so teuer wie die Tech-Aktien?
Ja, es gilt doch gar nicht für alle Tech-Aktien, die viel zu teuer sind. Also wir haben zum Beispiel eine Nvidia, die aus meiner Sicht zu groß gehypt ist, aber beispielsweise eine Adobe, da ist es, naja, nicht so wahnsinnig billig, aber jetzt auch noch nicht so total überhyped, wo ich sagen würde, das geht gar nicht, kann man gar nicht haben. Ne? Also da gibt es schon das eine oder andere, die durchaus auch profitieren werden künftig davon. Und gerade bei Adobe, wenn man sich mit Firefly mal anschaut, die werden sehr stark auch von dem AI-Thema profitieren in Zukunft. Man hat sie gar nicht als erstes auf dem Schirm, wenn es um AI geht, sondern denkt man eben, wie gesagt, an Microsoft und Google, aber Adobe mit seinem Photoshop. Es wird jetzt total einfach sein. Man hat ein Bild, man gibt einfach eine Befehlszeile ein und der Computer baut mir das Bild so, wie ich es haben will. Also für jeden, der mal am Rechner versucht hat, aus seinem Urlaubsfoto ein bisschen was Kreatives zu machen, der weiß, wie man da mal verzwatzelt, mit den ganzen unmöglich vielen Möglichkeiten irgendwas einzustellen. Da brauchst du ja ein halbes Designstudium, um mit so einem Programm umzugehen. Und wenn man das einfach mit einer Zeile macht, so schön auf dem Beispiel von Adobe habe ich das sehr gut nachvollziehen können. Da haben sie dann so ein Foto mit einem in einer Sommerlandschaft, ein Fass in einer Sommerlandschaft und dann gibst du nur ein, bitte mach daraus eine Winterlandschaft und dann steht das Fass in der Winterlandschaft. Ne? Aber wirklich richtig toll gemacht. Und ja, das macht natürlich dann Spaß und da wird es sehr, sehr viele Möglichkeiten geben. Dadurch erschließen sich unglaublich viel mehr Käufer und Kundenschichten für ein solches Programm, als nur die Photoshop-Cracks Cracks, die mit sowas umgehen können, die es in der Vergangenheit waren. Und ob das jetzt hier ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Leute kaufen, ist ein Unterschied.
Wie stehst du denn zu Rohstoffwerten? Auf der einen Seite ist immer vom neuen Superzyklus die Rede, auf der anderen Seite steuern wir ja auf eine Rezession zu.
Ja, Rohstoffwerte ist genau das Thema, was du ansprichst mit der Erwartung für die realwirtschaftliche Konjunktur. Da brauchen wir, auf der einen Seite brauchen wir Kupfer ohne Ende für die Energiewende. Das heißt, es ist eigentlich interessant für Rohstoffwerte. Auf der anderen Seite drückt natürlich eine wahrscheinliche Rezession in den nächsten Monaten auf die Aussichten, also kurzfristig dürften die unter Druck kommen, wobei es ja teilweise auch gute Dividendenrenditen gibt oder überhaupt gute Unternehmensrenditen gibt. Aber das ist natürlich eine gute Gelegenheit, wenn die runterkommen, zu kaufen. Und das ist ohnehin etwas. Ich gehöre zu denen, die sagen, für einen Anleger, der nicht schon voll investiert ist, kann es doch nichts Geileres geben als möglichst stark fallende Aktienkurse. Denn wo soll ich denn günstig kaufen, wenn nicht dann, wenn es fällt? Und das ist genau das, was ich immer nur wieder empfehlen kann, ein Step-Invest zu machen, zu sagen, immer sukzessive nach unten in fallende Märkte gute Unternehmen reinkaufen, wenn sie billig sind. So wie wir es letztes Jahr empfohlen haben mit Meta und Co., wo wir gesagt haben, Mensch, die sind so billig, fangt doch mal an zu kaufen. Muss ja nicht all-in sein, wenn ihr euch nicht traut, aber fangt doch wenigstens mal an, sukzessive jeden Monat ein bisschen was zu kaufen. Wer das gemacht hat, wer damals auf unsere Gespräche gelauscht hat, der steht heute gar nicht so blöd da in dem Zusammenhang. Deswegen immer mal gucken, wo ist was vernünftig bewertet und da fange ich doch mal an zu kaufen. Und da gehören auch die Rohstoffwerte in den nächsten Monaten dazu. Wie gesagt, jetzt würde ich es noch nicht machen, aber die werden sicherlich in den nächsten Monaten unter Druck kommen. Noch hat man zu sehr die Hoffnung im Markt, es gibt ein Soft Landing, die Konjunktur kommt gar nicht so unter Druck, aber das, was wir so jetzt aus den, ich sag mal, tiefer gehenden Konjunkturzahlen sehen, da braut sich doch was zusammen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was erwartest du fürs zweite Halbjahr?
Also wir sehen da weiter Rückschläge. Natürlich haben wir sehr starke Verwerfungen in den letzten zwei Jahren auch gehabt. Die Leute in den USA haben unglaublich viel Geld bekommen durch die Covid-Checks. Ne? Das heißt, die wurden erstmal entlastet. Diese Entlastung ist jetzt ausgelaufen. Die lässt jetzt nach. Jetzt kommen die hohen Preise schlagen durch. Wir sehen es im Immobilienmarkt. Schau dir den deutschen Immobilienmarkt an, wie hier die Preise explodieren und gleichzeitig in der logischen Konsequenz, die Zinsen gehen nach oben, in der logischen Konsequenz die Bauwirtschaft einbricht und zwar zweistellig einbricht. Das muss logischerweise Konsequenzen auf die Immobilienpreise haben. Die gehen deutlich nach unten. Wir sehen auch hier schon zweistellige Rückgänge bei einzelnen Immobiliensegmenten. Das wiederum hat Auswirkungen auf Refinanzierungen, auf Banken, auf Bankenmargen etc. pp. Das ist etwas, das entwickelt sich über Monate und das war das, was ich schon vor Monaten befürchtet habe. Je länger die Zinsen auf hohem Niveau bleiben, mit jedem Monat werden die Folgeschäden dramatischer. Kurzfristig hohe Zinsen ist nicht schlimm. Bleiben die aber länger auf einem hohen Niveau, wird es mit jedem Monat dramatischer und heftiger in den Auswirkungen. Und jetzt haben wir schon recht lange hohe Zinsen, deutlich länger, als man das noch vor einem Jahr erwartet hatte. Und die Aussichten sind jetzt deutlich länger. Vor einem halben Jahr ist man fest davon ausgegangen, dass im zweiten Halbjahr 23 die Zinsen gesenkt werden. Jetzt ist nur die Frage, sie werden sie weiter erhöhen. Wie weit? Die ersten sprechen schon von 6,5%. Mal sehen, wo es am Ende ausgeht.
Heißt das, dass die Notenbanken besser den Fuß vom Zinspedal nehmen sollten?
Sie sind in der Zwickmühle, egal was sie tun, sind sie der Mops. Sie haben sich eine Situation manövriert, aus der sie nur schwer rauskommen. Wenn sie weiter auf dem Bremspedal bleiben, also weiterhin hohe oder höhere Zinsen, würgen sie die Konjunktur ab und führt es zur schweren Rezession. Und natürlich gerade, wie gesagt, im Immobiliensegment, der ein schwerer, langsamer Tanker ist. Das dauert lange, bis der dreht. Aber wenn er dreht, hältst du den auch nicht mehr an. Und den hat man bereits angeschoben. Ne? Also der dreht sich bereits so von Bullenmarkt auf Bärenmarkt und dann rutscht er aber auch eine ganze Weile nach unten. Und auf der anderen Seite, wenn Sie den Fuß vom Bremspedal nehmen und das Gaspedal wieder betätigen, dann werden Sie Inflation weiter anheizen mit den Konsequenzen, die Sie auch nicht wollen. Also für die Notenbank eine ganz schwierige Situation. Warten wir es einfach ab.
Das heißt, dein Appell an die Anleger ist, dass sie sich nicht blenden lassen sollten von der scheinbar guten Kursentwicklung.
Nein, grundsätzlich nicht, sondern was man als Anleger tun sollte, ist das, was man zu jeder Zeitpunkt machen soll. Einfach auf die Bewertung schauen. Passen die Bewertungen? Sind die fair? Wenn ich im Moment, ich bleibe bei dem Beispiel für eine amerikanische 5-jährige Staatsanleihe, roundabout 4% derzeit bekomme, dann muss ich mir eben Aktienunternehmen suchen, die mir eine Rendite, eine Free Cashflow-Rendite auf die nächsten 5 Jahre von im Schnitt, sagen wir mal, locker mal 6% liefern. Das sind nicht viele. Es gibt welche, gerade im konservativen Bereich, die muss man sich anschauen und bei denen kann man dann eben auch mal langsam anfangen zuzukaufen. Es gibt immer irgendwas, was gerade günstig ist, wo gerade etwas passiert und wo man sorry, da spielt mir jetzt gerade meine Technik einen Streich, wo man sich ein paar Sachen anschauen kann, wo man sagen kann, Mensch, hier ist ein vernünftiger Preis, hier kann ich was kaufen, und es gibt eben die völlig überhypten Unternehmen, wo man sagen kann, ja, nur weil es jeder hat, die muss ich jetzt nicht unbedingt auch kaufen. Ne? Guck mal jetzt zum Beispiel, wenn du dir PayPal anschaust. Ne? PayPal ist ja auch eine spannende Aktie, eine der größten Zahlungsdienstleister im elektronischen Bereich. Ne? Was haben die momentan? Die haben momentan eine freie Cashflow-Rendite von über 9%. Ne? Die wollte jetzt keiner mehr haben, die sind momentan völlig PayPal, was soll's? Ja, und plötzlich will sie keiner haben. Und irgendwann drehen die wieder hoch und sagen, ja, wieso hat man die nicht gekauft? Ne? Die sind momentan zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, ja, sowas passt für mich. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt nicht so sehr viele oder eben auch im Pharma-Segment. Das Pharma-Segment war ein ganz Healthcare-Bereich allgemein, war sehr, sehr schwach gelaufen im ersten Halbjahr. Da gibt es durchaus interessante Unternehmen. Mit Johnson & Johnson gibt es mit einer freien Cashflow-Rendite von 6,5%. Ja, die haben kein Riesenwachstum, aber immerhin haben sie Wachstum auch in den nächsten Jahren noch von 3,5-4%. Also das sind Unternehmen, da machst du jetzt nicht so viel falsch im Moment.
Dirk, vielen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Mehr Expertenwissen findest du hier in den Vorschlägen. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal.